Dieser Podcast wird präsentiert von Twerenbold Reisen, Ihr Spezialist für Musikreisen der Extraklasse.
NZZ Akzent. Tina Karol ist in der Ukraine ein Superstar und sie wollte eigentlich nur all ihren Mitmenschen etwas Mut machen. Die ukrainische Sängerin setzte sich also vor ein paar Tagen mit einer Tasse Tee, dick angezogen, vor ihren Dieselgenerator, stellte ihr Handy auf ein Stativ und nahm ein TikTok-Video auf. Fröhlich tanzend singt sie hier sinngemäß: «Wir haben kein Licht, aber wir haben Wärme. Und wenn wir keine Wärme haben, gibt es immer noch das Gute in uns.» Ja, Volker, klingt schön, aber was sie daraufhin erhalten hat, das war keine Wärme.
Nein, sie hat einen regelrechten Shitstorm ausgelöst, weil nämlich Wärme oder das Gegenteil, die Kälte gerade in der Ukraine ein sehr heikles Thema ist. Die Menschen sitzen vor allen Dingen in Kiew teilweise ohne Heizung, ohne Strom, bei Temperaturen weit im Minusbereich und haben dieses Lied als eine Bagatellisierung ihres momentanen Leids wahrgenommen und gesagt haben, dass, wie abgehoben kann man eigentlich sein, dass man so über unsere Not zurzeit singt.
Tag für Tag greift Russland die Energieversorgung der Ukraine an. Und die Stimmung ist schlecht, besonders in Kiew wird die Lage immer prekärer. Osteuropa-Korrespondent Volker Papst erzählt, wie sich die Menschen zu helfen versuchen. Ich bin Nadine Landert. Volker, wie ist denn aktuell die Lebensrealität der Menschen in Kiew? Wie muss ich mir das jetzt in diesem Winter vorstellen?
Es ist sehr schwierig. Die Ukraine durchlebt eine der härtesten Kältewellen seit Jahren. Also seit fast 2 Wochen ist Dauerfrost. In der Nacht geht es manchmal auf unter minus 20 Grad. Das ist man sich natürlich in Osteuropa gewohnt und eine Stadt wie Kiew ist eigentlich auch darauf vorbereitet. Aber wegen dieser ständigen Angriffe funktionieren die städtischen Dienstleistungen nicht mehr. Es wird zu wenig Strom produziert. Bereits seit Monaten steht Strom nur kontingentiert zur Verfügung. Das heißt, es gibt eine App, wo die Leute sehen können, zu welchen Zeiten in ihrem Stadtteil es überhaupt Strom gibt. Und sonst sitzen sie im Dunkeln oder müssen sich mit Taschenlampen behelfen. Es gibt aber auch Probleme bei der Gasversorgung, bei der Heizung. Also das ist in diesem Jahr besonders schlimm. Russland greift ganz gezielt auch die Heizungsversorgung an, so dass immer wieder die Heizung ausfällt in gewissen Stadtteilen und an manchen Orten sie seit fast 2 Wochen schon keine Heizung mehr gibt bei diesen extremen Temperaturen. Also die Menschen kämpfen um ihr Überleben in einer extremen Kälte.
Jetzt ist es ja der 4. Winter im Krieg für die Menschen in der Ukraine. Also auch in den letzten Jahren musste man lesen, wie die Menschen mit dieser schwierigen Situation zu kämpfen haben. Warum ist es jetzt in diesem Jahr besonders schlimm? Also greift Russland noch verstärkter an, zusätzlich zu eben dieser schlimmen Kältewelle, die jetzt herrscht?
Ja, es ist eine Kombination von Faktoren. Es ist einerseits, sind es klimatische Gründe. Es ist der kälteste Winter seit Kriegsbeginn, auch darüber hinaus, aber es ist einfach ein sehr, sehr kalter Winter. Russland nutzt das ganz gezielt, weil Russland greift ja diese zivilen Einrichtungen der Ukraine nicht mit militärischem Hintergedanken an, sondern weil es den Widerstandswillen der Bevölkerung brechen will. Und man nutzt diese Kältewelle aus und man konzentriert sich da auch stark auf Kiew. Also es gibt praktisch jede Nacht Angriffe auf Kiew. Es gibt auch sonst regelmäßig Angriffe, aber mal ist diese Stadt dran, mal ist jene Stadt dran. Aber dass jetzt Kiew jede Nacht bombardiert wird, das ist auch, weil man dort diesen großen Effekt erreichen will, also so zynisch das klingt. Es gibt auch einen kumulativen Effekt, weil das ist der 4. Kriegswinter, also das 4. Kriegsjahr. Die Einrichtungen zur Stromversorgung, die Heizungsanlagen, die werden seit 4 Jahren beschossen und wurden dann immer wieder repariert. Aber die lassen sich nicht vollständig instand setzen. Und diese Schäden werden jedes Mal schlimmer und jedes Mal schwieriger zu beheben. Also es ist eine Kombination aus der Dauer des Krieges, der Intensität der Angriffe und der extremen klimatischen Situation. Viele Menschen sprechen von der schwersten Situation seit Kriegsbeginn. Das sagt auch der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, den kennt man, den früheren Boxer. Der hat auch neulich in einem Interview gesagt, dass sich die Stadt auf eine humanitäre Katastrophe zubewege. und hat auch schon mehrfach die Bevölkerung aufgerufen, die Stadt zu verlassen. Also diejenigen, die eine Alternative haben, die an einen Ort können, wo die Versorgung funktioniert, sollen doch, bis die schlimmste Zeit vorüber ist, die Stadt verlassen.
Was ja dann auch nicht einfach ist. Also so ein Ort muss man ja dann auch noch haben. Wie ist es denn jetzt mit den Menschen, die in Kiew bleiben? Du hast mit einigen telefoniert. Was haben sie dir erzählt? Wie kommen sie durch den Tag bei dieser Eiseskälte?
Ja, ich habe zum Beispiel mit einem jungen Mann telefoniert, der ist Ende 20, wohnt mit seiner Freundin in einem typischen Wohnblock unweit des Stadtzentrums. Das ist wichtig, wo man wohnt in Kiew, weil nicht alle Bezirke gleich betroffen sind. Als wir telefoniert haben, hat er erzählt, es seien gerade draußen etwa minus 5 Grad, etwas kälter vielleicht, und in der Wohnung waren 15. Also das ist ungemütlich, aber nicht dramatisch. Mhm. Das war aber auch, weil am Morgen die Heizung wieder gekommen war. Also in der Nacht über war es sehr kalt. Er hatte gesagt, er hat im Schlafsack geschlafen und einen Berg von Decken. Aber er meinte dann auch, so, er kommt damit schon durch, er sei jung und gesund und auch relativ privilegiert, eben durch die Lage, wo er wohnt, und auch, weil er im dritten Stockwerk wohnt von 9. In diesen postsowjetischen Städten sind ja sehr viele Wohnhäuser, sind hohe Wohnblocks, und es ist so, dass die unteren Wohnungen in Kiew weniger stark betroffen sind von diesem ganzen Problem. Nur schon, weil das Wasser, also wenn der Strom ausfällt zum Beispiel, dann funktionieren die Pumpen nicht, und dann erreicht das Wasser und damit auch das Heizwasser nur die ersten paar Stockwerke. Also er kriegt noch etwas Wärme, weiter oben ist es kälter. Trotzdem sagt er, er sitzt halt da und trinkt viel Tee, um sich warm zu halten. Und es ist auch mit dem Strom immer so eine Sache, wenn der Strom dann kommt, ich habe ja schon gesagt, das funktioniert nach einem Zeitplan, wann welcher Stadtteil Strom kriegt, dann muss man natürlich sofort reagieren, da muss man die Geräte aufladen, die man hat, also das Handy oder alles, was halt Strom braucht und was man aufladen kann. Also man organisiert sich auch in dieser Notsituation, um dann, wenn etwas funktioniert, gleich reagieren zu können, auch Wasservorräte aufzufüllen in den Häusern, in denen das Wasser nicht die ganze Zeit funktioniert. Aber wie gesagt, er sagt, mir geht's vergleichsweise gut. Er hat dann aber auch erwähnt, dass sein Vater, der ist bettlägerig, der hat einen Schlaganfall, sagte, der kommt damit viel schlechter zurecht. Deswegen hat die Familie ihn einweisen lassen ins Krankenhaus. Mhm. Vor einer Woche schon. Mhm. Weil dort ist natürlich anders aufgestellt mit Notgeneratoren und dass da wenigstens 24 Stunden am Tag die Heizung funktioniert und das Nötigste zur Verfügung steht.
Also dass die Situation dann vor allem für ältere, kranke Menschen schwierig ist, die eben in Wohnblöcken in den oberen Stockwerken wohnen, wohin das Wasser nicht mal mehr hochkommt, geschweige denn, dass das Wasser dann warm wäre.
Genau, Leute sind damit beschäftigt, auch zum Beispiel Trinkwasser zu organisieren, weil das nicht überall funktioniert. Und wenn der Aufzug nicht funktioniert, weil kein Strom da ist, dann muss man dieses Trinkwasser allenfalls in den 14. Stock hochschleppen. Das muss man erstmal können. Also wer sonst schon geschwächt ist, hat in der Zeit die größten Schwierigkeiten. Deswegen gibt es auch viele Berichte von Familien, die sagen, wir haben die alte Oma, die bisher noch alleine gewohnt hat, haben wir jetzt zu uns geholt und kümmern uns um sie, damit wir auch mehr zusammen in einer Wohnung sind und besser auf sie Acht geben können. Es gibt auch ganz viele Erfahrungsberichte, also die sozialen Medien sind da sehr wichtig in der Ukraine. Da gibt es Leute, die auch mit einem gewissen Witz beschreiben, wie sie zum Beispiel die letzten Nächte ihrer Katze oder ihrem Hund erlaubt haben, mit unter der Decke zu schlafen, weil das einfach mehr Wärme produziert. Das ist natürlich eine nette Geschichte, aber es ist ja trotzdem zeigt, wie extrem die Situation ist. Es gibt Leute, die sogar Zelte aufgestellt haben in der Wohnung, einfach nochmal eine zusätzliche Schicht, also quasi den Raum kleiner zu machen, in dem man schläft, dass man dort nochmal etwas mehr Wärme hat. Es gibt Leute, die in die Metroschächte gehen. Also es ist eine sehr ernste Lage, und deswegen nochmal, um auf diese Sängerin zurückzukommen. Natürlich, die Ukrainer sind wirklich einiges gewohnt und sind die Zumutung des Krieges gewohnt, und der Widerstandswille, der ist beeindruckend, aber es ist jetzt nicht so, dass eine Stimmung herrscht, ja, das macht uns stärker als Gemeinschaft und wir lassen uns davon nicht beeindrucken. So ist es nicht. Also die Stimmung ist schlecht, die Menschen sind wütend und leiden wirklich unter dieser Situation.
Wie muss ich mir denn das vorstellen? Wie viele Menschen sind von dieser Kälte ohne Heizung, ohne Strom oder rationiertem Strom betroffen? Also ist das ganz Kiew?
Also muss man unterscheiden, worüber man spricht. Beim Strom ist es so, das ist eigentlich ganz Kiew, weil es wird zurzeit zu wenig Strom produziert für den Verbrauch in der Stadt mit 3,5 Millionen Einwohnern. Mhm. Das heißt, wenn nicht genug Strom da ist, die Stadtverwaltung weist dann zu, welcher Stadtteil zu welchem Zeitpunkt Strom hat und wo er gegebenenfalls abgestellt wird. Und da gibt's sogar eine App, da kann man nachsehen. Also unsere Straße hat von 4 bis 7 nachmittags keinen Strom zum Beispiel. Mhm. Und das betrifft die ganze Stadt. Natürlich sind gewisse Gebiete privilegiert. Das Zentrum um den Regierungsbereich ist in der Regel besser versorgt, aber letztlich betrifft das die ganze Stadt. Bei der Heizung ist es ein bisschen anders. Die Heizungssysteme, die sind meistens noch aus Sowjetzeit, da werden ganze Stadtviertel versorgt über eine große Heizungsanlage, aber das ist trotzdem dezentral. Also es ist nicht so, dass ein Heizwerk die ganze Stadt versorgt, sondern da kommt es drauf an, wo die Schäden sind. Und es ist so, dass die schwersten Schäden offensichtlich auf dem linken Ufer des Dnipro sind, also auf dem Neubauviertel jenseits des Flusses Dnipro. Es war aber so, dass auch die Angaben von der Stadtverwaltung, dass nach dem ersten wirklich großen Angriff in diesem Jahr, der war in der Nacht auf den 9. Januar, da waren zeitweise die Hälfte aller Wohnblöcke ohne funktionierende Heizung. Also etwa 6000 Wohnblöcke, das klingt nach gar nicht so viel, aber man muss sich vorstellen, das sind diese riesigen sowjetischen Wohnblöcke, in denen Dutzende von Wohnungen sind. Also es gibt etwa 12.000 davon in der ganzen Stadt und 6000 hatten zeitweise keine Heizung. Also das sind große Zahlen.
Wir sind gleich zurück.
Erleben Sie mit Ferienboldreisen die schönsten Städte und Konzerthäuser mit Weltklasse-Akustik. Wir bringen Sie bequem an die besten Adressen. In die Elbphilharmonie in Hamburg, in die Scala di Milano oder Semperoper in Dresden. Denn hier entfalten sich große Kompositionen am eindrücklichsten. Gänsehautmomente inklusive. Tverenboldreisen, Ihr Spezialist für Musikreisen der Extraklasse.
Volker, du hast auch mit Menschen telefoniert, die eben am linken Ufer des Dnipro wohnen. Du hast gesagt, da ist es am schlimmsten für die Menschen. Was müssen die Menschen da ertragen?
Also da habe ich mit einer Frau gesprochen, die als Lehrerin arbeitet. Die hat mir erzählt, dass es bei ihr zu dem Zeitpunkt waren es 8 oder 9 Grad in der Wohnung, also wirklich kalt, weil die Heizung einfach schon lange nicht mehr funktioniert. Natürlich, es sind nicht Minustemperaturen in der Wohnung, man behilft sich, man hat einen kleinen Ofen, die Leute improvisieren, aber trotzdem ist es einfach sehr, sehr kalt. Also an diesen Orten, was auch sehr wichtig ist, die Stadt hat überall, also auch in anderen Orten der Ukraine, das gibt es im ganzen Land, diese sogenannten Punkte der Unbesiegbarkeit, wie die etwas pathetisch genannt werden, das sind eigentlich einfach Wärmezelte oder beheizte Orte, in die man sich begeben kann, wenn man zu Hause, wenn der Strom und die Heizung ausfällt, wo man vielleicht sich auch einen Tee kochen kann oder das Telefon aufladen kann. Und da gibt es jetzt auch viele Bilder von diesen Wohnblocks, die völlig dunkel sind, weil kein Strom ist und davor ist ein beheiztes Zelt. Und da gehen Leute hin, das wird genutzt, weil man sich halt dort aufwärmen kann. Und das hat mir diese Frau dann auch geschildert, dass sie bei sich im Viertel so ein Zelt hat und dort auch hingeht.
Aber eben, du hast vorher geschildert, wie groß diese Wohnblöcke sind und wenn da so ein Zelt, auch wenn es ein großes Zelt ist, steht, das kann ja dann längst nicht alle Menschen aus diesen Wohnblöcken versorgen mit Wärme und Strom.
Nein, also nicht alle zu jeder Zeit. Das ist aber, glaube ich, auch nicht so, wie diese Orte genutzt werden, sondern man geht mal hin eben, um das Telefon aufzuladen oder man geht mal hin, um sich aufzuwärmen. Und in den Orten, wo halt die Versorgung völlig zusammengebrochen ist und es vielleicht auch noch eine ganze Weile so bleiben kann, weil das haben wir noch nicht angesprochen, es gibt Wohnblocks, in denen die Heizungsrohre geplatzt sind, weil das Wasser darin gefroren ist. Und das wiederherzustellen, das wird Wochen, wenn nicht Monate dauern. Und dort ist natürlich auch der Druck am höchsten, sich nach anderen Wohnorten umzusehen oder ob man zu Verwandten gehen kann, ob man aus der Stadt rausgehen kann. In Kiew gibt es auch so einen Eisenbahnwagen oder mehrere beheizte Eisenbahnwagen, in denen man eine Nacht verbringen kann, um sich aufzuwärmen. Aber das sind natürlich immer nur Ad-hoc-Lösungen für eine kleine Zahl von Menschen.
Und eine langfristige Lösung ist ja auf die Schnelle auch nicht in Sicht, oder? Also wenn Strom- und Heizungsinfrastruktur zerstört sind, dann dauert das ja auch eine Weile, bis das wieder aufgebaut ist.
Ja, also eigentlich muss man sagen, dass die Ukraine wahnsinnig gut darin ist, relativ schnell wieder eine funktionierende Grundversorgung herzustellen. Das hat sie jetzt während 4 Jahren immer wieder relativ schnell geschafft. Das waren dann auch so Vergleiche, die angestellt wurden, als in Berlin, solange der Strom ausfiel, wieso dauert das in Berlin 5 Tage? In der Ukraine kriegen sie das teilweise innerhalb eines Tages wieder hin. Aber da geht es um die Grundversorgung, da geht es um den Strom. Und da werden jetzt aber auch Lösungen gesucht, wie kann man sich widerstandsfähiger machen. Also es werden jetzt kleinere mobile Kraftwerke installiert, um dann einfach einzelne Viertel damit zu versorgen. Also ich glaube, mit dem Strom kriegt man das schon einigermaßen hin. Bei der Heizung ist das Problem, wie ich schon erwähnt habe, wenn mal die Rohre gebrochen sind, also diese Anlagen richtig zerstört sind, auch in den Wohnungen oder in den Häusern drin, dann dauert das sehr lange, bis man das repariert hat. Und diese Aufrufe von Klitschko, dem Bürgermeister, die Stadt zu verlassen, werden auch so interpretiert, zumindest ist das, was ich höre, dass Leute denken, dass die Schäden in gewissen Stadtteilen größer sind, als dass die Regierung zugibt und es in gewissen Stadtteilen wahrscheinlich sehr lange dauern wird, bis die Versorgung wieder funktioniert. Und deswegen, also herrscht auch eine gewisse Sorge, wie lange dieser Zustand anhalten wird. Und somit ist eigentlich die Hoffnung, die man vor allen Dingen setzt, ist, dass es wärmer wird. Aber was heißt wärmer werden? Natürlich ist es eine Erleichterung, wenn es dann 2 oder 3 Grad plus sind statt -10. Aber geheizt werden muss in Kiew bis März. Und somit wird das Problem noch eine Weile bestehen bleiben.
Der Winter in dem Moment als Putins starker Verbündeter. Volker, vielen Dank.
Sehr gerne.
Das war unser Akzent. Ich bin Adin Landert. Bis bald.